Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral und heute mal wieder mit unserer Sonderedition im Corporate Sustainability Briefing. Und tatsächlich haben wir was zu feiern, denn es ist jetzt schon ein Jahr CSB. Das bedeutet 12 Folgen auch schon, also Dutzende News, Highs, Lows, Learnings aus der Corporate Sustainability Welt. Und irgendwie mächtig stolz, dass wir das Format so durchziehen, Alexandra. Und wir bekommen ja auch mega viel Feedback und dass wir weitermachen sollen, was wir natürlich tun. Ja, wie geht's dir denn damit so, Alex?
Ja, ich bin natürlich mächtig stolz und freue mich auch, dass es wirklich bei den Menschen, die wir auch ansprechen wollen, auch gut ankommt und dass sie das auch wirklich als hilfreich anerkennen. Und ich mache ja selber die Erfahrung, ich stecke ja auch hinter der Recherche. Es ist halt nichts, was man jetzt durch KI so leicht generieren kann, sondern es hat schon auch was mit Bündeln von Quellen und auch Herausfiltern von wirklichen Nachrichten zu tun. Also es ist nicht ersetzbar. Und das, genau, macht mich natürlich besonders stolz.
Kann ich mir vorstellen. Ja, let's dive in. Die News des Monats Mai.
Ja, es sind mal wieder einige, ne? Was sagt man dazu?
It's a lot.
It's a lot. So. Ja, zum Ersten. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung, ECON, des EU-Parlaments schlägt weitreichende Kürzungen bei den Anforderungen der CSRD und der CS3D vor. Diese Änderung geht über die Omnibus-Vorschläge der EU-Kommission hinaus und deutlich weniger Unternehmen müssten Nachhaltigkeitsinformationen offenlegen. Sie wollen, dass die Berichtspflicht nur noch ab 3.000 Mitarbeitenden und 450 Millionen Umsatz stattfinden muss, dass maximal 100 ISRS-Datenpunkte verpflichtend sind und dass die Klimatransitionspläne nicht mehr verpflichtend werden. Ja, wie aktiv die Lobby diese Tage doch ist.
Wahnsinn, ne?
Dann PepsiCo hat im Mai bedeutende Änderungen an seinen Nachhaltigkeitszielen angekündigt, insbesondere in dem Bereich Klimaschutz und Verpackung. Diese Anpassungen spiegeln die Herausforderungen wider, die laut Pepsi durch externe Faktoren wie unzureichende Recyclinginfrastruktur, langsame Modernisierung des Stromnetzes und unterschiedliche staatliche Regulierungen entstehen. Also hier auf jeden Fall die Schuldzuweisung an die anderen. Das Netto-Null-Ziel wurde verschoben. Eigentlich hatten sie gesagt, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und es wurde jetzt auf 2050 verschoben. Sie haben gesagt, dass sie bis 2030 75% ihrer Scope 1 und 2 Emissionen reduzieren wollen mit Basisjahr 2015. Jetzt streben sie eine Reduktion um 50% bis 2030 an mit einem anderen Basisjahr, und zwar 2022. Und es gab Anpassungen bei den Scope 3 Zielen mit etwas ambitionierteren Reduktionszielen im Bereich Energie und Industrie und auch Landwirtschaft und Wälder. Trotz dieser Anpassungen betont Pepsi, dass sie weiterhin im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens stehen und auch den Leitlinien der SBTI-Initiative folgen. Der CSO, also der Chief Sustainability Officer, Jim Andrew, äußert sich dazu, ich zitiere, wir wissen, dass es wichtig ist, transparent über unsere Fortschritte, sowohl Erfolge als auch Herausforderungen und die dynamischen und Realitäten, denen unser Unternehmen und die gesamte Branche heute gegenüberstehen, zu berichten. Ja, und ich finde, der Case zeigt, wie fragil freiwillige Nachhaltigkeitsziele sein können, besonders wenn sie nicht gesetzlich verankert sind oder nicht durch robuste Umsetzungsstrategien unterstützt werden. Also dieses Netto-Null, das kommt ja so ein bisschen aus so einer Zeit von vor 10 Jahren, wo dann alle großen Unternehmen einmal gesagt haben, ne, hier Net-Zero-Claim. Und es ist spannend zu sehen, es ist ja nicht das erste Unternehmen jetzt in den letzten paar Wochen, Monaten, welche diesen Net-Zero-Claim zumindest verschieben auf 2050. Dann noch ein kleines Update zu EUDR. Hier hat die EU-Kommission am 22. Mai ihre lang erwartete Liste der Länder, die als Hoch- und Niedrigrisiko in Bezug auf Entwaldung gelten, veröffentlicht. Und Deutschland sowie alle anderen EU-Mitgliedstaaten wurden als Niedrigrisikoländer ausgewiesen. Und 4 Ländern wurden das Label Hochrisiko zugewiesen. Und das sind auch die auf den Sanktionslisten der EU stehen. Belarus, Nordkorea, Russland und Myanmar. Und Länder, die weder als Hoch- noch Niedrigrisiko eingestuft wurden, gelten automatisch als Standardrisiko. 4 Tage später, also vorgestern, kam dann noch folgende Nachricht aus Brüssel, dass 11 EU-Mitgliedstaaten, darunter Österreich, Luxemburg, Italien und Finnland, nicht Deutschland, ja nochmal eine weitere Abschwächung von der EU-Kommission fordern und nochmal eine weitere Verzögerung. So, wir haben ja schon mal eine Verzögerung gehabt und jetzt sollen nochmal verzögert werden. Die wollen unter anderem, dass es auch Nullrisikoländer gibt und natürlich, dass sie dann Teil dieser Nullrisikoländer werden. Die Kommission hat sich zu diesen Forderungen bisher noch nicht geäußert und ich kann nur wiederholen, ach, wie aktiv die Lobby diese Tage ist. Ja, dann letzte News für heute, dann kommen wir zum Low. Im Streit über eine geplante Abschwächung der europäischen Lieferkettenrichtlinie, also der CS3D, haben sich nun mehr als 90 Ökonominnen und Ökonomen auch zu Wort gemeldet. Und in einer gemeinsamen Erklärung sprechen sie sich tatsächlich gegen die von der Europäischen Kommission angekündigten Vereinfachung aus. Und die Wissenschaftlerinnen bezeichnen die Richtlinie als entscheidenden und effektiven Schritt in Richtung einer Wirtschaft, die Menschenrechte, Umwelt und das Klima achtet. Und sie haben auch wissenschaftlich fundiert herausgefunden, und das habe ich auch tatsächlich in unterschiedlichen Quellen gefunden, dass diese Richtlinie wirklich nur geringe Kosten verursacht und der Aufwand auch in den meisten Fällen, wo auch schon vorhandene Compliance-Standards eingesetzt sind, überschaubar ist. Und es wird nicht der europäischen Wettbewerbsfähigkeit schaden, sondern ganz im Gegenteil den richtigen zukunftsorientierten Anreiz setzen. Ja, und das fand ich natürlich dann auch nochmal spannend, dass hier sogar Ökonomen, also die wirklich auch die Zahlen im Blick haben, sich für dieses Gesetz äußern. Und es gibt ja auch andere Studien, die auch schon die Wirksamkeit des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz gezeigt haben, welches ja leider jetzt nicht ausgeführt wird mehr. Und das, ja, ist einfach unheimlich schade, dass es dort diesen Backlash gibt. Und da knüpfe ich jetzt einfach mal direkt an mit dem Fail des Monats. Wir werden in Deutschland das nationale Gesetz aufheben. Ich erwarte auch von der Europäischen Union, dass sie diesen Schritt nachvollzieht und diese Richtlinie wirklich aufhebt. Wer ist das wohl, Maike?
Ja, vermutlich ein Politiker, der jetzt ganz schön viel Power hat in diesem Land.
Ja, genau. Friedrich Merz hat bei einer Pressekonferenz mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang Mai das über die CS3D gesagt und dann ein paar Tage später bei der Veranstaltung des Wirtschaftsrats der CDU. Du weißt, das ist dieser ganz einflussreiche Lobbyverband mit unionsnahen Unternehmerinnen, nochmal betont, das Gesetz muss weg. Ja, auf diese Aussage folgte dann tatsächlich einige Tage später die Rückwärtsrolle vom Pressesprecher Cornelius, der dann sagt, was Merz meinte, ist die Verschlankung, aber nicht der komplette Wegfall. Also ich fühle mich tatsächlich wie im Spiegelkabinett auf dem Hamburger Dom. Mir ist schwindelig und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es lang geht. Wenn es mir so geht, dann frage ich mich, wie es Unternehmen geht, die ja jetzt in diesen Zeiten besonders Orientierung brauchen.
Ja, und die ja vielleicht auch wirklich über Investitionen nachdenken etc. Und dann kommt dieses Hin und Her, Ping-Pong, ne? Also das hilft ja auch nicht wirklich in der Orientierung am Ende.
Ja, mein absolutes High des Monats ist die EZB, die Europäische Zentralbank. Die findet nämlich deutliche Worte. Sie hat am 8. Mai eine eigene Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Änderungen der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht veröffentlicht. Und die EZB befürwortet das Ziel der Europäischen Kommission, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken, sagt jedoch auch, dass dabei nicht die Ziele des europäischen Grünen Deals und des Aktionsplans für nachhaltige Finanzen zu vernachlässigen sind. Sie schreiben ebenfalls in diesem 44-seitigen Papier, dass nachhaltiges, langfristiges Wirtschaftswachstum und Resilienz die Preisstabilität und die Effektivität der Geldpolitik der EZB unterstützen. Und sie sagen, ja, es braucht eine Vereinfachung. Und es muss natürlich auch so sein, dass die Compliance-Kosten für Unternehmen verhältnismäßig bleiben. Aber Oh, ich lieb's. Harmonisierte, standardisierte und zuverlässige Nachhaltigkeitsinformationen sind entscheidend, um Investoren fundierte Daten für ihre Investitionsentscheidungen bereitzustellen. Also ich bin einfach sowas von begeistert von diesem Paper. Hab das dann auch schon mal allen meinen Kunden zugesendet, so, ne? Wenn die dann mit dem Gegenwind in der Orga sprechen. Und ja, das Fazit ist natürlich, ohne valide ESG-Daten gibt es keine solide Risikosteuerung und ohne verlässliche Transitionspläne droht eine Destabilisierung der Finanzmärkte. Wir sagen ja auch immer, ne, ESG-Risiken gleich finanzielle Risiken und hier jetzt nochmal gestützt von der Organisation für Geld. Money, money. So. Jetzt kommen wir noch zu meinem Learning des Monats. Das schulde ich Jeremy Klötens, auch ganz aktiv auf LinkedIn und CEO von Palau. Und der hat einen ganz spannenden LinkedIn-Post die Tage veröffentlicht mit dem Titel We are living through the creation of sustainability's financial system. Und der Post fängt an mit ganz vielen Standards, die in verschiedensten Ländern, nicht-europäischen Ländern, aktuell auch schon ins Gesetz überführt wurden oder ins Gesetz verankert werden. Beispielsweise Kanadas ESG Disclosure, CSDS in China, SSBJ in Japan, HKEX ESG in Hongkong, New Zealand's Climate Standards und so weiter und so fort. Wir können euch da natürlich den Link zur Verfügung stellen. Erstmal fand ich es total interessant. ESG ist kein europäisches Thema. Klar, wir haben so mit der ersten Version vom CSRD da schon einen raufgesetzt. Aber der Trend zur gesetzlich verankerten Offenlegung zieht sich einfach durch alle Kontinente. Und das war für mich nochmal so ein Eye-Opener, ne? Ja, wir können jetzt hier die Rückwärtsrollen und so machen, aber andere Länder preschen halt vor. So. Das wiederum heißt, dass es in den nächsten Jahren einen enormen Fluss an Nachhaltigkeitsdaten auf dem globalen Markt geben wird. Und das kann jetzt vielleicht erstmal als so Compliance-Theater gelabelt werden, aber es bildet die Grundlage dafür, dass Nachhaltigkeitskennzeichen wie heutige Finanzdaten funktionieren. Wir kennen das ja, ne? Ohne standardisierte Rechnungslegung sind effiziente Kapitalmärkte nicht möglich und ohne zuverlässige Finanzkennzahlen lassen sich Unternehmensleistungen nicht optimieren. Und der Jeremy, der argumentiert, dass derselbe Wandel sich gerade bei diesen Nachhaltigkeitsdaten vollzieht. Und das empfinde ich auch so. Deswegen hat das so stark mit mir resoniert. Das wird im Endeffekt Unternehmen zwingen, ihre Nachhaltigkeitsdaten so professionell wie Finanzdaten zu managen, also Konsistenz, Governance, Systeme und Prüfpfade. Und wenn Nachhaltigkeitskennzahlen dann irgendwann so vertrauenswürdig und standardisiert werden wie Jahresabschlüsse, dann ändert sich natürlich Grundlegendes, ne? Also Unternehmensteams werden datenbasierte Klimaentscheidungen treffen, politische Entscheidungsträgerinnen erarbeiten Vorschriften auf Grundlage realer Leistungsdaten, Klimainvestoren identifizieren die wirkungsstärksten Chancen, Deep Tech Unternehmen oder Climate Tech Unternehmen belegen ihre Wirkung wirklich quantitativ und auch die Kohlenstoffmärkte funktionieren mit echter Transparenz. Ja, Jeremy sagt, wir befinden uns an einem historischen Moment, ne? Also es ist einfach so, dass die Menschen, die jetzt aktuell an diesem ESG-Data-Thema arbeiten, an der Taxonomie, an APIs, an Prüfprozessen, Tools und Datenpipelines, die schaffen einfach diese Basis dafür, dass Klimaziele, ESG-Investments und Net-Zero-Strategien skalierbar und wirksam werden. Ja, neben diesen ganzen Standards, die er aufgezählt hat, was der Aha-Moment bei mir war, ist natürlich auch dieses ganz klare Offenlegen von den vielen, vielen Vorteilen dieser Entwicklung, die wir ja auch sehen bei FED, ja einfach zu unterstreichen. Und ja, das wollte ich dir einmal mitgeben.
Ja, das ist ja mega krass. Also mir war es dann auch, also witzig, das dann einfach nochmal auf den globalen Kontext auch zu ziehen, ne? Und ich finde es mega interessant, weil ja tatsächlich dann nach und nach, wenn wir über Controlling, wenn wir über die Finanzabteilung in Unternehmen nachdenken, wir jetzt gerade eigentlich alle gemeinsam die Grundlage bauen, damit das nach und nach wirklich ins Daily Doing übergeht. Und das ist ja eigentlich genau das Ziel, wo wir hinwollen, sozusagen, dass es nicht dieses Extra-Thema nochmal ist, sondern dass es einfach so integriert ist am Ende. Und was ich dann ja auch immer nochmal ganz schön finde, ist, dass die NachhaltigkeitsmanagerInnen in Unternehmen dann auch wirklich wieder ihre Zeit nutzen können, um das Ganze voranzubringen und das Unternehmen tatsächlich nachhaltiger zu machen. Weil wir haben ja gerade ein bisschen die Situation, dass ganz viele eben sich mit diesen Zahlen jetzt gerade auseinandersetzen müssen, die Regulatorik bedienen müssen / werden. Und das natürlich wichtig ist und richtig, wie wir jetzt gerade nochmal gelernt haben. Aber es muss ja dann seinen Platz im Unternehmen finden, wo dann diese Zahlen auch hingehören und die Weiterentwicklung dieser Zahlen und das mit aufnehmen in die Jahresabschlüsse und so weiter und so fort. Also mega interessant.
Toll, dass du da auch jetzt was mitnehmen konntest.
Dein Learning ist sowieso immer mein Learning. Das ist total geil, dass ich da direkt mit dir immer so partizipieren kann. Ja, Hammer, ein Jahr. Danke, dass du das mit uns machst, Alex. Und ich freue mich schon auf die nächsten 12 Folgen mit dir.
Ja, ich mich auch. Bis dann, Mirke.
Bis bald, ciao.